guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus der Schweiz zugeschaltet ist Herr Bodo von Plato vom Vorstand des Goetheanums von der Anthroposophischen Gesellschaft. Herr Bodo von Plato, sind Sie mit in der Leitung?
Ich bin mit in der Leitung. Hallo, Herr Steininger.
Hallo, einen schönen guten Abend. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind.
Ich freue mich auch, dass wir sprechen können.
Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und wir hatten uns bereits über den Titel dieser Sendung kurz unterhalten, den wir genannt haben, Bewusstsein für das Lebendige. In einem Text, den Sie geschrieben haben, haben Sie den auch in Verbindung gebracht mit ästhetischem Bewusstsein. Und Bewusstsein für das Lebendige ist vielleicht ein Fokus, eine Aufmerksamkeitsrichtung, die sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat oder für das, was unsere Zeit dringend braucht und vielleicht auch mit dem, was eine zeitgenössische Spiritualität heute braucht. Können Sie kurz in einigen Worten vielleicht einführend sagen, was man sich unter einem Bewusstsein für das Lebendige vorstellen kann, soll?
Mein Bewusstsein für das Lebendige ist schon in sich eigentlich ein merkwürdiger Gegensatz, denn wo etwas wirklich lebendig ist, da ist eigentlich nicht so viel Bewusstsein. Und umgekehrt, wenn das Bewusstsein wirklich beginnt, dann zieht sich das Leben meistens zurück. Und deshalb frage ich Ihnen gerne, wenn Sie jetzt in der Einleitung sagen, dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der die Frage nach dem Lebendigen oder eines Bewusstseins für das Lebendige ganz besonders wichtig wird. Denn jedenfalls diese europäischen, nordamerikanischen, die sogenannten zivilisierten Welten zeigen ja in erschütternder Weise, wie das Leben oder das Lebendige sich irgendwo zurückzieht oder zurückgedrängt wird, zerstört wird, aufgehoben wird. Die Kinder haben keinen Platz mehr, die Natur hat keinen Platz mehr. Also alles das, was tatsächlich lebendig sein möchte oder ist, das hat eigentlich wenig Platz zu sein. Und das kommt natürlich daher, dass wir alle so wahrscheinlich bewusst geworden sind, dass wir eine bewusste Kultur haben. Also da ist ein Gegensatz. Wir können vielleicht ja auch noch später mehr über den sprechen. Und jetzt, was mich so inspiriert oder auch interessiert und aber auch aufrührt zugleich, ist die Frage, wie mein Bewusstsein ein solches werden kann, sich so verändern kann, dass das Lebendige nicht nur daran Platz hat und respektiert wird, seine Würde gewinnen, ich weiß nicht, ob wiedergewinnen, aber jedenfalls gewinnen kann, sondern dass dieses Bewusstsein selbst eigentlich seine Natur so verändert, dass es lebendig wird, dass das, was wir aus dem Leben kennen, dass lebendige Vorgänge in die Bewusstseinsvorgänge einzieht und damit ein ganz anderes Bewusstsein. Vielleicht können wir es eben provisorisch, so war das in diesem Text, auf den Sie sich beziehen, versucht. Vielleicht können wir das ein ästhetisches Bewusstsein nennen, ein ästhetisches Bewusstsein, insofern da das, was Schönheit ist, was Schönheit umschreibt und erkennt, zum maßgeblichen Modus wird. Vielleicht kann ich enden mit diesen ersten Gedanken mit François Cheng, dem chinesisch-französischen Dichter, in seinen Meditationen über die Schönheit, in denen er beobachtet, dass die Welt eigentlich gar keinen Grund hat, um zu funktionieren, schön zu sein. Aber sie ist schön, grundlos, einfach weil sie so ist. Und das Wesen, welches diese Schönheit zu erkennen vermag, der Mensch, zieht sich eigentlich in diesem Erkennen auch zugleich immer von der Schönheit zurück, sodass sie ephemer wird, also vergänglich, übergänglich. Und also ein ästhetisches Bewusstsein wird immer, wenn es lebendig wird, wenn es lebendig ist, wenn ästhetisches Bewusstsein lebendiges Bewusstsein wäre, dann wäre es übergänglich. Lebt in Übergängen, fixiert nicht. Das fällt mir so viel. Das ist ein erster Schritt. Bewusstsein für das Lebendige als eine Verwandlung des Bewusstseins zu einer Lebensform des Bewusstseins vielleicht.
Haben Sie in diesen einführenden Worten natürlich schon einiges gesagt, und wenn ich ein paar Stichworte aufgreifen darf. Sie haben gesagt, dass sich in unserer Zeit das Lebendige zurückzieht. Und das ist natürlich eine sehr starke Bemerkung. Und ich bin mir nicht sicher, ob jeder hier zustimmen würde, dass sich das Lebendige zurückzieht. Ich denke, dass Sie wahrscheinlich ansprechen, dass in einer Zeit der Digitalisierung und Virtualisierung sich auch der lebendige Zusammenhang mit unserer Umwelt zurückzieht.
Ja.
Wie meinen Sie, dass hier die ästhetische Erfahrung die Aufmerksamkeit für diesen Rückzug schärfen kann? Wieso gerade die ästhetische Erfahrung? Was ist das Besondere an dieser Erfahrung, dass sie uns eine Aufmerksamkeit für das Lebendige erlaubt?
Ich meine, dass sich das Leben zurückzieht oder zurückgedrängt wird. Also ich wäre sehr glücklich, wenn viele Zuhörer nachvollziehbar beobachten könnten, dass das nicht der Fall ist. Ich meine nur ganz einfach die Tatsache zum Beispiel, dass seit 2008 mehr als die Hälfte der Menschen, das ist mir ziemlich viel, ne? Ich kann mir gar nicht so viel vorstellen, es wären ja 3,5 Milliarden oder noch mehr, leben in urbanen Verhältnissen, leben in Städten, leben in menschengemachter Welt, leben nicht mehr in einer natürlichen Umgebung, leben nicht mehr unter Pflanzen und Tieren, und sondern in Beton und Straßen und so weiter. Und dann erst, glaube ich, kommt dieses Phänomen, was Sie ansprachen, der virtuellen Welt, dass wir uns technisch virtuelle Welten gebaut haben, in denen wir einen sehr großen Teil unserer Zeit verbringen. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur von dem ganz einfachen Phänomen ausgehen, wie in den letzten 200 Jahren sich mit einer unglaublichen Beschleunigung die natürliche Welt aus dem täglichen Leben des Menschen zurückzieht, nicht zurückzieht, zurückgedrängt wird. Wir drängen sie ja zurück.
Aha.
Und die ästhetische Erfahrung hat per se zu tun mit einer Bedeutung, mit einem großen Anteil der Wahrnehmung, der Perzeption, des Aufnehmens, des Empfangens. Und die Bewusstseinswelt ist gerade das Gegenteil. Da bringen wir hervor, da sind wir entweder dem akut hervorgebrachten durch andere Bewusstseinsvollzüge von anderen Menschen oder mit unseren eigenen konfrontiert und nicht mit Lebendigen. Und ich glaube, hier so insofern ästhetische Erfahrung immer hinschaut auf das, was sich verwandelt, was vorgeht, das Prozessuale, das Werdende. Insofern habe ich den Eindruck, dass man dieses lebendige Bewusstsein oder Bewusstsein für das Lebendige auch ein ästhetisches Bewusstsein nennen könnte. Es wäre sozusagen, vielleicht um es mal einfacher für die tägliche Handhabung zu formulieren, es wäre meines Erachtens verbunden mit der Entscheidung, dass ich einfach mehr hinschaue. Und schauen meine ich jetzt pars pro toto ein Teil für alle Sinneswahrnehmungen, dass ich dem Tasten, dem Riechen, dem Schmecken, dem Sehen, dem Hören und so weiter, dass die einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das wäre zum Beispiel eine erste Entscheidung meines Bewusstseins in der Anerkennung der Tatsache, dass sich das Lebendige zurückgedrängt wird. Ich sage, ich entscheide mich dafür, ein bisschen länger oder ein bisschen genauer hinzuschauen oder hinzuhören und nicht gleich zu urteilen, also nicht gleich in einen Bewusstseinsvorgang einzutreten, wenn mir etwas aus der wahrnehmbaren Welt entgegentritt, sondern zunächst einmal innezuhalten, vielleicht zu verlangsamen, vielleicht können wir das auch sagen, ja, verlangsamen, so dass der Eindruck, der Sinneseindruck, das Wahrnehmliche ein klein wenig mehr Platz gewinnt. votiere nicht dafür, dass wir das den ganzen Tag über machen, sondern Momente haben und darauf aufmerksam werden, überhaupt vielleicht mal auf den Unterschied zwischen Wahrnehmungsvorgängen und Bewusstseinsvorgängen, zwischen Wahrnehmung oder Perzeption einerseits und Denken oder Konzeption andererseits, dass wir bemerken, das sind zwei gewaltig verschiedene Welten, in denen wir ständig leben, irgendwie in denen wir unterwegs sind. Ästhetische Erfahrung würde heißen, ein verändertes Gleichgewicht zwischen diesen beiden großen Weltprinzipien zugunsten der Wahrnehmung, der Perzeption.
Wenn ich Sie richtig verstehe, machen Sie hier eine Unterscheidung zwischen diesen inneren Bewusstseinsvorgängen, vor allem dem Bewusstsein des Denkens, und das, was passiert, wenn ich das einmal einfach außen vor lasse, Inhalt und, wenn ich das so sagen darf, die Welt auf mich wirken lasse, wahrnehmen. Dass hier etwas in meine Wahrnehmung, in dem Sinn auch in mein Bewusstsein kommt, das eben etwas anders ist als die Dinge, die ich beurteile, die Dinge, die ich denke, die Dinge, die ich imaginiere, die etwas mit der Lebendigkeit der Welt selbst zu tun haben. Ja. Das ist das, was Sie ansprechen.
Ja, gern. Ja, das sehe ich mich sehr verstanden. Und es würde mich auch eigentlich fast noch mehr interessieren, als ob das jetzt stimmt oder nicht und ob Sie, die Zuhörer, Zuhörerinnen einverstanden sind, sondern es würde mich der experimentelle Vorgang, der praktische Vorgang, der Erfahrungszugang interessieren. Probieren Sie doch mal. Also ich habe zum Beispiel unendliche Freude und Bereicherung daran, mir manches anzuschauen und anzuhören, ganz neue Möglichkeiten in Proben oder ein Konzert oder so weiter zu gehen und aber auch rauszugehen, da wo noch diese Naturreste ein bisschen übrig sind und Zeit zu nehmen, um das aufzufassen, auch in Gesprächen, das schätze ich ja zum Beispiel auch in den Gesprächen mit Ihnen oder in Ihrem Zusammenhang, dass es nicht darum geht, jetzt Positionen zu formulieren und auszutauschen und zu sehen, wer hat das bessere Argument, sondern hinzuhören, mitzuvollziehen, zu versuchen zu verstehen oder zu sich konturieren zu lassen, was der andere sagen möchte. Das finde ich eine unglaublich schätzenswerte, auch lassen Sie es mich ruhig sagen, Methodik. Es ist eine gewisse Entscheidung, die Sie auch getroffen haben, sich zu interessieren für andere, nicht nur eine bestimmte Sorte der spirituellen Auffassung oder der philosophischen Konsequenz zur Geltung zu bringen, sondern gerade andere und verschiedenartige einzuladen und zu hören, hinzuhören. Vielleicht können wir so sagen, es wäre eine Umwendung des wissenschaftlichen Bewusstseins, aus dem die abendländische Kultur gewachsen ist und durch die sie auch heute immer noch bestimmt wird, die von einem Staunen über die Welt ausging, so formuliert das Aristoteles ja, ein Staunen über die Welt und dann ein Beobachten der Welt und dann ein Denken über die Welt und schließlich ein Verstehen. Und vielleicht wendet sich das hier um, ist wieder das Staunen zu beginnen, aber dann das Staunen über die Andersartigkeit desselben. Wir nennen das Alterität, also die Andersartigkeit des Gleichen, die Gleichartigkeit des Anderen. Und darüber zu staunen und dann das zunächst einmal zu hören, zu sehen, aufzunehmen, ehe wir gleich scharf beobachten, unterscheiden und Begriffe bilden daraus, sondern Leben in der Gegenwart, es ist eine kontemplative Haltung, würde ich eigentlich sagen. Also wir können sagen, ästhetisches Bewusstsein wird mit großem Vergnügen oder mit einer gewissen Natürlichkeit zu einer kontemplativen Haltung der Empfänglichkeit, der Hervorbringung zur Empfänglichkeit, vielleicht so?
Sie haben jetzt ja Aristoteles auch erwähnt und auch, ich würde es mal so formulieren, die Geburt der Philosophie aus dem Staunen. Und ist ja, wenn man über Philosophie spricht, für viele erst einmal erstaunlich. Philosophie mit Staunen in Verbindung zu setzen, weil Philosophie eigentlich viel mehr als das normalerweise verstanden wird, was Sie in Abgrenzung dazu formuliert haben, das Beurteilen, das Kategorisieren, das Einordnen, all diese gedanklichen Vorgänge, die keine Vorgänge des Staunens sind.
Die keine Vorgänge des
Staunens sind. Die Staunen sind. Es ist kein Staunen. Und vielleicht könnte man ja Lebendigkeit ja auch dadurch charakterisieren, dass Lebendigkeit nicht etwas ist, das ich vorwegnehmen kann. Es liegt in der Natur der Lebendigkeit, dass sie aus dem Augenblick geboren ist. Das heißt, ich kann sie auch nicht gedanklich vorwegnehmen. Ich kann eigentlich nur anwesend sein und, wenn ich das so zufügen darf, vielleicht staunend anwesend sein. Mhm. Und das ist eben genauso in einem Naturzusammenhang möglich wie in einem Zusammenhang eines Gesprächs.
Einverstanden, ja.
Wie sich etwas Lebendiges ereignet. Wenn aber hier nicht der Raum für das Unbekannte, für das Nichtwissen ist, dieses, was Sie eben Inhalten genannt haben, nehme ich eigentlich der Lebendigkeit ihren Raum, sich selbst entfalten zu können. Ist es diese Qualität, die wir brauchen und die wir in der ästhetischen Erfahrung auch kultivieren können?
Ich glaube, die Unvorhersehbarkeit ist ja vielleicht wirklich eines der bedeutendsten Charakteristika des Lebendigen. Die Unvorhersehbarkeit. Immer wird ja das Lebendige und folgt es auch Gesetzen. Ordnungen, wenn man das so nennen möchte. Und doch sind die Ordnungen in ihrem jeweiligen Erscheinen eigentlich doch immer unvorhersehbar. Also ich denke es auch gerade an die Ordnung unseres Schicksals zum Beispiel. Das ist ja offenbar, ist doch so merkwürdig, dass mir nur bestimmte Dinge begegnen, sich in meinem Leben ganz bestimmte Dinge ereignen, andere als in ihrem Leben zum Beispiel. Und warum eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Wann habe ich das gewählt? Wer wählt das? Wer entscheidet das? Aber ich muss auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen, dass sie ganz präzise, es sind ganz präzise Ereignisse, Menschen, Themen, Gegenden, Glück, Leid, ganz präzise, nur diese tauchen in meinem Leben auf. Sie kennen nur die Menschen, die sie kennen, die anderen nicht. Und bei mir ist es genauso. Und es sind andere, einige überschneiden sich, wir haben einige Menschen, die wir gemeinsam kennen, aber woher kommt diese Präzision, diese unvorhersehbare Präzision? Ich weiß noch nicht, wen ich in den nächsten 2 Jahren kennenlernen werde und welche Themen mich so berühren werden, dass ich an ihnen arbeiten werde oder mit ihnen umgehen werde oder sie mich nicht loslassen. Einige weiß ich genau, zum Beispiel das, worüber wir jetzt sprechen, die ästhetische Erfahrung, das ist ein Komplex oder ein Gebiet, was mich seit einiger Zeit beschäftigt, und ich bin ziemlich gewiss, dass es mich noch weiterhin beschäftigen wird. Deshalb kamen wir auch in unserem Gespräch vorher, in der Korrespondenz vorher, auf diese Thematik. Aber was ist das Unvorhersehbare? Was weiß ich noch überhaupt nicht, dass es jetzt schon morgen oder heute Nacht oder kommen wird und vielleicht an mir vorbeigehen wird, vielleicht wird es aufgegriffen. Wo hat das Leben, das Lebendige, diese Mannigfaltigkeit, diese Vielgestalt her, mit der es aber doch in einer unbeschreiblichen Präzision auf mich zukommt oder zu mir kommt? Es trifft nicht nur das, was mich trifft, und das andere nicht. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit einen sehr guten und langjährigen Freund, der sehr viel älter ist, die Generation meiner Eltern, in den Tod begleitet über eine längere Zeit. Und ich musste so staunen über die Unterschiedlichkeit unserer jeweiligen Bedingungen. Er war Parkinson gelähmt und trug diese Krankheit mit ihrer zunehmenden Einschränkung bis hin zur totalen Lähmung mit einer unglaublichen Gleichmut und Akzeptanz. Und manchmal hätte ich sie ihm so gerne abgenommen, diese Krankheit, und merkte, vielleicht lachen Sie und finden das naiv, aber es war ein wichtiges Erlebnis. Ich merkte, das geht nicht. Das ist seine, nicht meine. Ich habe keinen Parkinson, jedenfalls bis heute nicht. Und er hatte es. Und das war nicht austauschbar. Verstehen Sie, das war nicht, unsere Schicksale sind nicht austauschbar. Sie sind teilbar. Ich kann ihn begleiten bis zu dem letzten Moment, wo er dann ganz in eine geistige Daseinsform übergeht und sein Leib gänzlich verlässt. Aber es ist nicht austauschbar. Es ist sein Leben, ihr Leben, mein Leben mit einer unglaublichen Genauigkeit und Unvorhersehbarkeit. Also davon gingen wir aus, die Unvorhersehbarkeit, die in einer exakten Ordnung sich ereignet. Keine unordentliche, unvorhersehbare, ordentliche Unvorhersehbarkeit. Das ist echt merkwürdig, finden Sie nicht?
Ja. Ich finde es interessant, dass Sie in dieser Unvorhersehbarkeit so sehr betonen, wie sie bestimmt und jeweils unterschiedlich ist. Ist es vielleicht auch dieses Phänomen, dass die Lebendigkeit uns eigentlich immer nur in der Konkretheit trifft?
Ja, ja.
Es gibt keine abstrakte Lebendigkeit. Lebendigkeit wird erst dort lebendig, wenn ich ihr in der Konkretheit, und das ist dann eben die Konkretheit meines Lebens, aber auch die Konkretheit dieses Gesprächs, die Konkretheit dieser Begegnung, die ihre Einmaligkeit hat.
Leben ist nie abstrakt, also ich bin ganz einverstanden. Aber das ist doch ganz erstaunlich, finden Sie nicht? Die Konkretheit des Lebendigen, die ihm immanent ist und gar nicht, Leben ohne Konkretheit geht nicht.
Und in diesem Einlassen auf diese Konkretheit zeigt sich auch, dass hier etwas ist, das einfach nur in dieser Einmaligkeit wahrnehmbar ist. Und Kategorisierung und Berechnung hat ja immer etwas eben der Einordnung in Allgemeinheiten. Und das hat ja alles seine Berechtigung. Das sind ja große kulturelle und geistige Werte, die uns zuerst philosophisch erschlossen wurden und dann auch technisch erschlossen wurden, die uns erlauben, Städte zu bauen, die uns erlauben, Zivilisationen zu bauen. Das ist ja alles das sind wichtige Leistungen, aber vielleicht ist die Verdrängung des Lebendigen, so wie Sie beschreiben, gar nicht so sehr allein der Beton der Städte oder die Digitalisierung der virtuellen Welt, sondern dieses Übersehen des Konkreten und Unvorhersehbaren in all dem. Dieses
ja. Ich wollte dem Rat noch nachgehen, dem, dass es ja auch sehr verständlich ist. Also ich möchte auch gern die andere Seite sozusagen zu ihrem Recht kommen lassen, die ja dazu führte, dass wir in der Natur und dann nachfolgend vielleicht auch in unserem Innenleben das Unbeherrschbare und Unvorhersehbare zurückdrängten und gerne ersetzen wollten durch eine gewisse Berechenbarkeit und Sicherheit. Und also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Nancy Houston. Nancy Houston ist eine in den, ich glaube, 1950er Jahren geborene Schriftstellerin in Calgary in Kanada ist sie geboren. Und sie schreibt sehr viel über die Bezüge eines verschiedenen Bewusstseins zur Welt und zu Menschen, zur Gesellschaft in der 16., 17. Jahrhundert einerseits und in der Gegenwart andererseits und wie unglaublich verschieden das ist. Auch eine der letzten Stücke von Fay über das, wie heißt es nochmal, ohne Makel, glaube ich, auf Deutsch, zur Mitte des 20. Jahrhunderts und unserer Gegenwart. Und an diesen Unterschieden macht sie auch deutlich, wie schwer es auszuhalten war im täglichen Leben noch vor wenigen hundert Jahren, wie schwer das auszuhalten war, die Unvorhersehbarkeit einer Ernte oder einer der natürlichen Verhältnisse, die uns überhaupt nicht garantieren, ob wir überhaupt überleben können. Und die ganzen Dörfer an Hunger starben, wenn es einfach einen Nachtfrost gab, der zu spät kam und im Frühjahr. Und wie unglaublich das ist, was wir heute für eine Sicherheit haben, jetzt, ich meine jedenfalls in unseren Gegenden hier, in denen wir gerade sitzen, die Sicherheit zu haben, ich muss mich nicht sorgen, ob ich morgen essen kann oder nicht. Und was das bedeutet, ich bin aufgewachsen in einer Generation, die keinen Hunger gekannt hat, also in einer Generation, einer Gegend, die keinen Hunger kennt und keine Sorge, die ich kenne nicht die Sorge, dass es kalt werden könnte im Winter und ich nicht heizen kann. Ich glaube, das ist eine fast noch nie dagewesene Situation, dass, ich meine, auf der einen Seite sterben unendliche Menschen jetzt gerade an Hunger und diesen nicht genügenden einfachsten oder der natürlichsten Bedingungen und doch eine große Anzahl kennt eine Sicherheit in dem Feld. Ebenso bewusstseinsmäßig, dass wir ja noch nie über so viel Wissen über die Welt verfügten wie heute. Sicheres, geprüftes, in Doppelblindstudien gewährleistetes Wissen. Und ich glaube, gerade diesen beiden gegenüber, diesen beiden durch diese abendländische Zivilisation hervorgebrachte materielle und bewusstseinsmäßige Sicherheit in der Wissensgesellschaft, verzeichnet sich es da besonders ab, dass wir eine gezielte Liebe, eine gezielte Aufmerksamkeit für Gebiete entwickeln, in der die Unvorhersehbarkeit, die Konkretheit ihren Platz gewinnen. Also ich möchte auch gar nicht nur schwarz malen, dass es schlimm ist in unserer heutigen Zeit, dass wir das Leben zurückgedrängt haben. Ich glaube nur, es ist an der Zeit, dass eine konsequente, daran anschließende innere Bewegung oder innere Kultur erfolgt. Also gerade wir, ich sage jetzt wieder mit wir, die in diesen übersättigten, reichen Gegenden leben, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, damit aber auch die Herausforderung, dem nachzukommen. Also dass wir zum Beispiel heute Abend unsere Sicherstellung nutzen, dass wir über diese Dinge sprechen und uns versuchen klarzumachen, welche Rolle sie spielen möchten in einer künftigen Gesellschaft. Deshalb können wir uns immer noch engagieren dafür, dass nicht so viele verhungern, wenn es nicht nötig ist. Und es wäre ja nicht nötig. Also, ja, vielleicht wird das schon deutlich. Also tritt eine bewusstseinsmäßige Entscheidung für die Unvorhersehbarkeit, für die Einmaligkeit im Gegensatz zur Allgemeinheit, für die Konkretheit im Gegensatz zum Abstraktum, tritt das auf als eine nötige Konsequenz aus einer Welt, die vorhersehbar, sicher, abstrakt und allgemein geworden ist, prinzipiell geworden ist. Tritt es für eine mindestens gewisse Gruppe von Menschen als eine Notwendigkeit, und zwar eine existenzielle Notwendigkeit ein. Wäre eine solche Entscheidung für ein lebendiges Bewusstsein, für eine ästhetische Erfahrung, für die Konkretheit des Lebendigen eine notwendige Konsequenz aus der Gegenwartssituation, in der wir stehen, in 2015?
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das auch in diesen Kontext gesetzt haben, weil das auch in diesem Kontext gesehen werden muss, dass die Vorhersehbarkeit, die wir kulturell geschaffen haben, eine enorme Leistung ist, die uns auch in einem gewissen Sinn den Luxus solcher Gespräche erlaubt, wie dieses Gespräch, ja. die uns erlaubt, hier nicht von der Sorge getrieben sein zu müssen, nicht zu wissen, was der morgige Tag bringt, sondern aus einer gewissen Sicherheit heraus Fragen wie diese stellen zu können. Gleichzeitig, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die ästhetische Erfahrung dieses Einlassen, dass in dieser Welt der Vorhersehbarkeit, wenn ich mich wirklich auf sie einlasse, die Welt des Lebens selbst deine Unvorhersehbarkeit eigentlich nie verliert. Die ästhetische Erfahrung, und das kann in einer Galerie, in einem Museum, in einem Konzertsaal, in einer zwischenmenschlichen Beziehung, Augenblick oder
in einem Arbeitsplatz
sein, ist ein Einlassen, ein Einlassen in meiner völligen Menschlichkeit auf die Einzigartigkeit dieses Augenblicks, der so auch unvorhersehbar ist, wenn ich nur genau genug sehen möchte. Mhm. Und in seiner Unvorhersehbarkeit auch wahrgenommen werden will, wenn ich ihn ganz wahrnehmen möchte.
Kann es sogar so sein, dass die von Menschen hervorgerufene Vorhersehbarkeit, Ordnung und so weiter, aber auch die in der Natur liegende Gesetzmäßigkeit sich einem in dieser Form fragenden Blick oder Hören ganz anders erschließt, als das vormals der Fall hat sein können?
Wie würden Sie das sehen? Was würde das verändern?
Wenn wir mit dieser Aufmerksamkeit, mit dieser Liebe zu der Unvorhersehbarkeit, mit der Entschiedenheit, nicht das Normierte sozusagen sehen zu wollen, nicht das Gesetzmäßige, sondern das Einmalige, das Individuelle, das Unvorhersehbare, das noch nicht so Gewesene, dass das überhaupt die Welt erst einlädt, sich in einer Form zu zeigen, die wir bisher noch gar nicht kannten, noch gar nicht kennen konnten. Und dass wir da ganz andere Facetten noch sozusagen dieser natürlichen Welt entdecken werden. Also Menschen gegenüber ist das ja ganz evident. Ich würde mal vermuten, da haben alle Hörerinnen und Hörer die reichhaltigsten Erfahrungen, dass in dem Moment, wo ich mich einem jemand gegenüber, jemand anderem gegenüber, so verhalte, dass ich ihn nicht vorhersehe, dass ich nicht schon weiß, wie er sowieso reagieren wird, weil er dieses oder jenen Geschlechtes ist, aus diesem oder jenem Land kommt, diese oder jene Sprache spricht, diese oder jene wissenschaftliche oder künstlerische Bildung hat und so weiter und so weiter, sondern möglich sein lasse, dass da jemand ist, den ich noch nie gesehen habe, den ich noch nie erlebt habe, was dann auch, also ich weiß sofort, wenn Menschen mir in dieser Form gegenübertreten, wie anders ich dann auf einmal auch sein kann, wie ich selbst über mich überrascht bin, was dann zutage tritt und welche neuen Entdeckungen sind. Wenn das zwischen Menschen so ist, warum muss ich dann, oder wie sollte ich annehmen, dass es nicht in der über den Menschen hinausgehenden Welt nicht auch so wäre? Muss ich schon genau wissen, ob es den Engel gibt oder nicht und wie er beschaffen ist, um ihm dann begegnen zu können? Muss das mit den Elementarwesen so sein? Muss das mit den natürlichen Erscheinungen so sein? Ich würde sagen, die Auseinandersetzung damit, die befragende Auseinandersetzung damit, kann nur helfen, meine Aufmerksamkeit zu orientieren. Aber dann kommt irgendwo ein Moment, der wieder offen, wieder unbefangen, wieder ganz mit Kindesaugen sozusagen sein möchte, damit sich die Welt, das Gegenüber, der andere in seiner eigenen Einmaligkeit tatsächlich offenbaren oder darleben kann. Also Kindern gegenüber ist es ja flagrant, wenn man sieht, wie Kinder sofort aufblühen, wenn sie ein Gegenüber haben, was nicht festlegt, was sein darf und was nicht sein kann. Mhm. Und umgekehrt, wie sie immer ärmer werden und magerer in gewisser Weise, wenn das der Fall ist, wenn die Erwachsenenwelt immer alles schon genau weiß und reglementiert, was darf und was nicht sein kann.
Das ist sehr spannend, dass Sie jetzt die Kinder auch mit ins Gespräch eingebracht haben, weil ein Gedanke, der mir gekommen ist, wie Sie jetzt gerade gesprochen haben, ist ja, dass der Prozess der Aufklärung, also dieser kulturelle Prozess der Aufklärung, oft auch bezeichnet wird. Max Weber ist hier einer der Hauptprotagonisten dieser Bezeichnung, als eine Entzauberung der Welt. Das, was Sie hier ansprechen, könnte man ja auch so formulieren, dass gerade auch der Prozess der Aufklärung selber nicht nur um die Verzauberung nicht herumkommt, sondern wenn er sich selbst ernst genug nimmt, die Verzauberung, und das meine ich jetzt nicht im naiv regressiven Sinn, sondern einfach in der Wahrnehmung des Nicht-Berechenbaren, in der Wahrnehmung des Nicht-Gewussten, in der Wahrnehmung des Mysteriums von Wirklichkeit, dass wir uns gerade im Sinne von einer vielleicht tiefer verstandenen Aufklärung darauf neu einlassen müssen, dass das nicht die Negierung von Aufklärung ist, sondern vielleicht die Weiterführung von ihr.
Darf ich das so versuchen zu formulieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass eigentlich eine, nennen wir es mal so, zeitgenössische Spiritualität oder zeitgenössische Offenheit einer spirituellen Dimension gegenüber gerne vorher viel wissen darf und dann aber genauso gerne nichts mehr weiß. Also wenn wir das sokratische Prinzip, nicht nur das aufklärerische, wirklich ernst nehmen und ich meine, mein erarbeitetes Wissen dazu nutze oder es mir wirklich dienstbar sein lasse, dass mein Bewusstsein von sich selbst weiß, dass es sehr wenig nur weiß. Weil er einfach an dem Gewussten deutlich wird, wie viel noch Ungewusstes oder nicht zureichend Gewusstes diesem Bewussten zugrunde liegt oder es umgibt oder so. Also ich habe zum Beispiel gerade eine wunderbare Formulierung von Edgar Morin im Ohr, in seinen sieben Säulen der Weisheit für eine Erziehung des 21. Jahrhunderts, diesem berühmten von der UNO oder UNESCO in Auftrag gegebenen Werk am Ende des 20. Jahrhunderts. Und da formuliert Edgar Morin als eine der großen Ziele der Erziehung im 21. Jahrhundert, dass die Unsicherheit gelehrt werden müsse. Die Unsicherheit, er beschreibt dann, dass die modernen Wissensgesellschaften eigentlich sich dem Jugendlichen oder dem Kind gegenüber so präsentieren müssten, müsste, dass man wie auf einem Schiff zwischen den Archipelen des Wissens auf dem Meer des Unwissens dahin segeln und immer neue Inseln oder Kontinente oder so entdeckt und erschließt, statt sie in der Sicherheit des Wissens zu wiegen, was ja meistens Ziel heutiger Erziehung ist, dass man die Illusion des Wissens irgendwie versucht, möglichst festzuzurren und darauf zu beharren, was wir können und was wir wissen. Und ich finde das eine unglaubliche Luzidität, eigentlich einen wirklich lichtvollen Gedanken von Morin, zu sagen, die Unsicherheit ist eine der Konsequenzen vielleicht unseres vielen Wissens. Die müssten wir lernen, mit der müssen wir umgehen. Und ich empfinde das als eine sehr moderne spirituelle Haltung, denn das lernen wir, glaube ich, in allen auch mystischen, sonstigen spirituellen Traditionen, die, wo wir jetzt schon viel gesprochen haben, diese Offenheit der Unvorhersehbarkeit gegenüber, ist eine Grundhaltung des Kontemplativen. Und da spielt die Unsicherheit, glaube ich, eine ganz große Rolle. Die Liebe zur Unsicherheit, die Bereitschaft, dass mein ganzes Wissen dazu dient, meine ganze Aufklärung dazu dient, meine ganze Ratio dazu nutzt, das Nichtwissen auszuhalten, es zu ertragen und mir immer klarer zu werden, wie groß das Land des Unwissens und des Unbewussten ist. Und dann hört man vielleicht auch auf, die gegeneinander auszuspielen. Also ich merke, für meine eigene spirituelle Entwicklung war das ein wichtiger Schritt, dass das Unbewusste eine Sorte des Bewusstseins ist, was ich gerne einbeziehen, akzeptieren, aufnehmen möchte in den Raum, den mein Bewusstsein durchdringt. Und ich glaube, da kam etwas auch von dieser Erfahrung des Lebendigen im Bewusstsein, wenn das Unbewusste ihm eigentlich innewohnt oder zugehört. So wie der ästhetischen Erfahrung ja selbstverständlich das Hässliche genauso innewohnt wie das Schöne. Ästhetik unterscheidet ja nicht nur das Schöne vom Hässlichen, sondern umfasst beide und lernt qualitativ mit ihnen zu leben. Qualitatives Leben, ein qualifizierendes Leben als ein Leben des Bewusstseins, da ist nicht alles gleich, aber die Gleichgültigkeit meint, dass ich mich nicht etwa rausziehe und alles nachts sind alle Katzen grau, sondern ich unterscheide sehr wohl, aber dann entscheide ich mich für eine Gleichgültigkeit. Ist ein modernes spirituelles Bewusstsein in diesem Sinne, würde ich jetzt eigentlich gerne fragen, gleichgültig, sieht die Gültigkeit des Erscheinenden, des Gegebenen, alles dessen, was ist?
Das ist sehr spannend, weil da haben Sie jetzt ein neues Element mit reingebracht. In der Konkretheit, im Nichtwissen, im Staunen, diese Qualität der Gleichgültigkeit. Und Sie haben sie auch jetzt so eingebracht, dass die Gleichgültigkeit kein sich abschotten ist, sondern, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Stehenlassen der jeweiligen Gültigkeiten und vielleicht sehr viel mit diesem Innehalten zu tun hat, das Sie ganz am Anfang dieses Gesprächs gesetzt haben. Dieses Innehalten, das gerade deswegen ein Innehalten ist, weil ich nicht auf die eine oder auf die andere Seite in der Form eines Urteils auf eine Situation springe oder mich einlasse, sondern einfach im Innehalten stehen lassen, in dieser Gleichgültigkeit offen bin für beide Seiten oder für alle Seiten, die einfach Teil dieses Augenblicks sind.
Ja, da kommen wir zurück zu dem, was Sie ja unterstrichen oder nachfragten. Das heißt, erst vor dieser fragenden oder offenen oder kontemplativen Haltung gewinnt vielleicht oder gewinnen Teile der Welt, Teile des Menschen, Teile und so weiter, ihre Gültigkeit. Die haben sie ohne dies gar nicht. Ich meine, die Geltung kommt überhaupt erst dadurch, dass ich in einer Weise schaue, dass ich gerne möchte, dass alles zur Geltung kommt. Das Problem, was dann aber auftaucht, und das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass wir das noch ansprechen, ist die, es könnte leicht scheinen, dass wenn das, worüber wir jetzt sprechen, eine rein betrachtende Haltung ist. Wir stehen sozusagen da in Ruhe und schauen in die Welt. Und was ist aber mit dem Handelnden? Und was ist dann, wenn wir in Situationen sind, wo wir handeln müssen und wo es ganz klar ist, dass wir handeln müssen? Und wann wird eigentlich die Handlung kontemplativ? Muss sie immer diese Besonnenheit verlieren, wenn es zum Akt geht, oder?
Da will ich diese Frage einfach direkt auch an Sie zurückgeben. Wann wird die Handlung kontemplativ?
Und vielleicht, wenn ich genauso kurz und definierend oder eine Antwort versuchen würde, würde ich sagen, in dem Moment ist die Handlung kontemplativ, wo ich in ihr vollkommen anwesend bin. Wenn meine Präsenz, meine Gegenwärtigkeit in der Handlung, oder sagen wir, je präsenter ich in der Handlung bin, umso kontemplativer ist sie. Und je abgezogener ich bin, umso weniger ist sie kontemplativ. Umso weniger ist sie wirklich besonnen. Wenn sie ganz da ist, je mehr sie ihre Handlung lieben, umso kontemplativer, aber auch umso wirklichkeitsbezogener ist sie.
Wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das, umso mehr ich in der Handlung ganz in dem Augenblick, in dem meine Handlung ein Ausdruck dieses Augenblicks ist, wie er sich als Ganzes mir zeigt, ohne dass ich mich davon distanziere, absetze, sondern die Totalität dieses Augenblicks, so wie ich sie erfahre, sich in meiner Handlung auch widerspiegelt, ist meine Handlung auch kontemplativ.
Wie finden Sie das, wenn wir das so versuchen würden? Also eine kontemplative Handlung wäre die, in der ihr Motiv und ihre Konsequenzen vollständig von mir getragen werden. Ich bin bereit, das vollständig zu tragen. Ich kann nicht drauf schauen und sagen, ja, da kann ich aber nichts für, das habe ich nicht gewusst oder so weiter und so weiter, auch wenn ich es nicht gewusst habe, auch wenn ich tatsächlich nichts dafür kann, aber ich nehme sozusagen alles mit ihr Zusammenhängende vollständig an. Ich bin ganz da.
Ja, und wir kennen das auch. Und wir kennen es vor allem im Spiel und auch im Spiel von Kindern, wenn Kinder, aber eben nicht nur Kinder, ganz in der Handlung aufgehen.
Ja, da gibt es einen wunderschönen Text von Handke in dem zu dem Film von Wim Wenders im Himmel über Berlin. Und dass das Kind im Grunde diese Fähigkeit noch hat, ganz da zu sein im Spiel. Und es dann eigentlich nur noch geschieht bei den Erwachsenen, wenn sie ihre Arbeit wirklich lieben. Das, was sie tun, tatsächlich tun, weil sie es lieben zu tun und nicht, weil sie Geld verdienen müssen oder weil sie anderen eine Freude machen oder weil, oder weil, oder weil.
Ja. Das scheint mir ein wunderschöner, entscheidender Punkt zu sein. Wir sind schon ein wenig wieder in der Zeit fortgeschritten. Ich möchte ganz kurz noch die Telefonnummern hier auch durchgeben, um unseren Hörern und Hörerinnen auch die Möglichkeit zu geben, sich per Telefon in das Gespräch mit einzubringen. Die Telefonnummern wären aus Deutschland 0201 54 59 98 00, in der Schweiz 04 151 26 012, in Österreich 01 229 73 3. Dann kommt noch die Nummer des Konferenzraumes. Der Konferenzraum hat die Nummer 77 58 0 mit der Raute-Taste. Die PIN, die Sie dann noch wählen müssen, ist 12 12 12. Und dann kommt noch eine letzte Hürde. Wenn Sie im Konferenzraum sind, können Sie sich zu Wort melden, sodass wir sehen, dass Sie sich einbringen wollen. Das wäre die Stern-1-Tastenkombination. Wir haben allerdings auch schon einige Fragen, die hier uns per E-Mail erreicht haben. Und ich würde hier gern gleich eine lesen wollen. Da schreibt ein Hörer: Das ist eine ungeheuerlich sehr radikale Definition von Aufklärung, dass wir nicht länger das berechenbar Bestimmte als die Grundbedingung von Leben ansehen, sondern das unberechenbar Unbestimmte, dass uns dadurch das Leben nicht entgleiten, sondern erst wirklich zugänglich und offen wird. Klasse. Das ist jetzt weniger eine Frage als ein Kommentar. Wollen Sie dazu was sagen?
Also ich freue mich sehr darüber, dass wir das so sehen können und bestätigt bekommen. Ich möchte aber auch gleichzeitig sagen, es fällt mir, glaube ich, im Zuhören jetzt auf, das würde nichts heißen, dass wir dem Unvorhersehbaren, dem Unberechenbaren gegenüber unserer Ratio, die ja in der Aufklärung zum Zuge kommt, aufgeben. Nicht aufgeben, sondern, wie soll man das formulieren, ein Stück zurückhalten. Ein Stück zurückhalten, damit ein erst ihr gegenüber neu mögliche Unvorhersehbarkeit, Unberechenbarkeit auftreten kann.
Ich habe das auch vorher wunderschön formuliert, wo Sie gesagt haben, wir müssten eigentlich die Gesamtheit unseres Wissens halten können, um in dem auch das Unvorhersehbare wahrnehmen zu können. Das ist kein naives Ausschalten dessen, was ja unser Wissen auch wirklich ist.
Ja.
Aber zu sehen, dass in dem das Unvorhersehbare nur auf eine andere Art und Weise sichtbar wird als vorher. Und wenn wir wirklich hinsehen, nicht verschwindet. Eine Frage, die von einer Hörerin kommt, die schreibt: Lieber Herr von Plato, lieber Thomas, wenn die Lebendigkeit im Moment entsteht und lebt, dann geschieht auch jegliches Gestalten in diesem Moment. Hat dieses Gestalten trotzdem eine Richtung? Mit herzlichen Grüßen.
Eine Richtung?
Ja.
Ich kann mir sehr gut beides vorstellen. Ich kann mir eine richtungslose Empfänglichkeit vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass in dieser selben Haltung eine ganz deutliche Orientierung und Richtung da ist. Ich habe zum Beispiel, ich war sehr beeindruckt damals von diesen Richtkräften von Josef Beuys, dass man, ich übersetze es mal in meine Sprache sozusagen oder meine Erfahrung, dass ich genau sehe, dass ich in meinem Leben, in meinem Lebenslauf, da ist eine Richtkraft drin, da ist eine Orientierung drin. Ich kann nicht irgendwas und so viel, das hatten wir vorhin auch schon, irgendwas machen, sondern nur bestimmte Dinge. Und doch, gerade aus der Entdeckung, dass in allem eine Richtkraft ist, bekomme ich ein so großes Interesse an der Unbestimmbarkeit, an der Unbestimmtheit, an dem, was wiederum dem Unvorhersehbaren, dem nicht Berechenbaren verwandt ist. Also eine Richtkraft, die deshalb aber nicht unbedingt die nicht deshalb programmatisch wird oder so weiter.
Also spannend, dass Sie jetzt ja auch die Richtkräfte mit ins Gespräch bringen, weil eine Hörerin schreibt hier direkt darauf Bezug nehmend: Hallo Herr Steininger, ich weiß jetzt nicht, ob meine Frage zum Thema passt. Mich würde interessieren, ob das Bewusstsein für das Lebendige oder auch das Unbewusste nicht auch ein Thema für Bildkräfteforschung sein könnte.
Ich glaube, dass das ästhetische Bewusstsein können wir auch sehr gerne ein imaginatives Bewusstsein oder ein ätherisches Bewusstsein. Das hängt dann immer ein bisschen von unserem semantischen Horizont, von unseren Sprachgewohnheiten ab. Aber ich würde sagen, das, was wir jetzt als ein lebendiges Bewusstsein oder ein ästhetisches Bewusstsein oder ein Leben mit der Unvorhersehbarkeit, das könnte man genauso imaginatives Bewusstsein, ätherisches Bewusstsein, einen Umgang mit den Lebenskräften nennen. Oder das würde ich unbedingt bejahen.
Wir haben hier eine ganze Anzahl an E-Mail-Fragen bekommen, eine weitere auch von einem Hörer aus der Schweiz. Der schreibt: Was für ein wunderbares, tiefes Gespräch, das so einen schönen Bogen vom aristotelischen Staunen bis zum bewussten Sein gezogen hat. Danke. Hier noch eine Frage. Ist es denkbar, dass wir das, was Sie als ästhetische Erfahrung charakterisieren, nicht nur in der Natur, sondern auch in den virtuellen Welten, sei es in Träumen, beim Betrachten von Bildern, beim Lesen von Büchern und Hören von Erfahrungen und Musik, ständig erleben können? Hier auch Leben oder bloß leblose Existenz? Was ist Ihr Blick darauf? Mit lieben Grüßen aus der Schweiz.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist genau so, dass dieses nämlich unser Leben mit den virtuellen Welten auch im besten Sinne, also ich meine, in dem Moment, wo ich ein Buch lese und diese Welten imaginiere, die da beschrieben werden oder Bilder anschaue oder male oder so weiter, musizieren, in dem Moment, glaube ich, werden genau diese Kräfte der ästhetischen Erfahrung, des ästhetischen Bewusstseins betätigt, bekräftigt, gefördert. Gerade Dichtung, ich glaube, Dichtung ist eine der größten Möglichkeiten, dieses ästhetische Bewusstsein, die ästhetische Erfahrung zu fördern. Da entsteht eine Wechselseitigkeit. Also jeder inspirierte Dichter ist einfach ein unendlicher Förderer dieses Bewusstseins und umgekehrt, er lebt und arbeitet aus diesem und mit diesem Bewusstsein.
Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, wahrzunehmen, und Dichtung ist hier wahrscheinlich wirklich auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die sogenannten virtuellen Welten richtig verstanden und mit dem richtigen Zugang ja nur Ausdruck der gleichen Lebendigkeit sind. Dass all das, was wir auch an urbaner Kultur uns erarbeitet haben, wenn wir in dem, was wir uns erarbeitet haben, auch in seiner Berechenbarkeit dem Unberechenbaren seinen Platz geben, es zu neuen Formen von Lebendigkeit wird und nicht zu einem systemisch Unlebendigen. Also, dass das vielleicht sogar die Aufgabe ist, der Lebendigkeit hier neue Räume zu schaffen. Würden Sie dem auch so zustimmen können?
Dem würde ich zustimmen, aber vor der Naivität warnen, dass wir ein zum Beispiel binäres System so betrachten, dass es mannigfaltig werden könnte. Das geht nicht. Ich glaube, da gibt es Grenzen, die wir auch scharf kennzeichnen und ernst nehmen müssen. Also wenn wir in einer binären Form miteinander umgehen und wenn wir den ganzen Tag vorm Computer sitzen, müssen wir damit rechnen, dass das zurückwirkt auf uns. Also klassisch ist das im späten 19. Jahrhundert von Nietzsche formuliert, der sagt, wenn du zu lange in den Abgrund schaust, dann schaut der Abgrund dich auf einmal an. Und dann hab Acht.
Und eigentlich kennt jeder von uns ja auch die Erfahrung oder den Unterschied, einen Tag oder einen halben Tag am Computer verbracht zu haben und sei das jetzt ein gutes Gespräch oder sei es ein Spaziergang im Wald, mit einer Lebendigkeit konfrontiert zu sein, die eine ganz andere Qualität hat als dieser halbe Tag am Bildschirm. Und ich schätze sehr, auch über digitale Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen. Was wir gerade hier machen, läuft auch über digitale Kanäle. Ich denke, was sich hier begegnet, ist etwas anderes. Aber gleichzeitig bin ich mir auch gewahr, der Unterschied, wenn eine Begegnung ohne diese digitalen Zwischenschicht möglich ist, dass hier eine Dimension möglich ist, die nur in der Direktheit und der Unvermitteltheit durchs Digitale wirklich wahrnehmbar ist.
Ja, und ich glaube auch, dass die digitale Generation, die Menschen, die damit jetzt ganz aufwachsen aus ihrer primären Lebenswelt, ich vermute, dass sie eine viel größere Sensibilität haben, zum Beispiel für den Unterschied eines digital vermittelten Auges und eines wirklichen menschlichen Auges, das ihnen gegenübersteht. Ich glaube, dass sie eine ganz andere Sensibilität dafür entwickeln. Da habe ich zum Beispiel ganz viel Vertrauen. Ich habe da nicht so apokalyptische Vorstellungen, dass wir dann alles Menschliche verlieren. Im Gegenteil, ich glaube, dass uns gerade die Begrenzung, die Deutungsdetermination, die Deutungsbegrenzung der digitalen Welt, in die wir nicht alles Mögliche hineindeuten können, eine ganz neue Sensibilität und Sehnsucht nach zum Beispiel wirklicher Kunst oder nach dem wirklich Menschlichen, was sich beispielsweise in einem menschlichen Auge einfach abzeichnet. Es ist ja noch ungeheuer, wie wir sprachen von dem Gang durch den Wald oder in der Natur, aber wenn man ein menschliches Auge anschaut, ich meine einen wirklich lebendigen Menschen, den man vielleicht auch liebt und ihm ins Auge schaut, was für unendliche Tiefen sich dann auftun. Und also ich glaube, dass vielleicht gerade die digitale Erfahrung uns in eine ganz neue, erstmal Sehnsucht, dann aber auch Ehrfurcht oder Verehrungshaltung dem, ich sage jetzt mal, göttlich geschaffenen Menschlichen gegenüber und dann auch natürlichen öffnen wird.
Da sagen Sie jetzt aber etwas, was oft gegenteilig betrachtet wird. Und so wie Sie es hier auf den Punkt bringen, ist das eigentlich sehr hoffnungsgebend. Mhm. Weil Sie sagen, die voranschreitende Virtualisierung hat nicht nur den Effekt, dass sie uns in ihrer virtuellen Welt einfängt, sondern dass eigentlich das Gegenteil auch möglich wird, dass sie uns auf das eigentlich Lebendige sensibilisiert. Dass in der Sehnsucht nach dem eigentlich Lebendigen gerade in Ihrem Beispiel der Unterschied zwischen einem digitalisierten Auge und der wirklichen Begegnung Aug zu Aug zwischen zwei Menschen, der Unterschied in dieser jungen Generation, die so mit dieser digitalen Welt wird, auf eine Weise sensibilisiert ist, wie wir sie noch gar nicht kennen. Das ist eigentlich unheimlich hoffnungsvoll.
Ja, da ist eine Chance. Ich sehe da eine unheimliche Chance drin. Auch eine Gefahr natürlich, aber über die wird sehr viel geredet. Und deshalb bin ich dankbar, wenn wir über die andere Seite sprechen können oder Sie hier mindestens mal ansprechen. Die Möglichkeit, die darin liegt und alles, was sich von der jetzt nachkommenden Generation, den in den 1990er Jahren und im 2000 Geborenen sehe, ich habe keinen Grund zu glauben, dass das schief geht. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass die sich nur einfangen lassen von der Welt. Der eine und andere schon, das war doch bei der industriellen Generation genauso, aber da wird es reichlich geben, die gerade für das andere, für das tatsächlich, ich möchte es jetzt mal benennen, für das sich tatsächlich spirituell in der Natur und in der Menschen auslebende sensibel werden und das auch werden ganz anders erkennen und sehen und ihm Gültigkeit verleihen können. Da habe ich ein ziemlich wachsendes Vertrauen, muss ich zugeben.
Ja, Herr von Platow, wir sind auch schon ein wenig über unserer Sendezeit.
Ja, ich habe gesehen, ja.
Ich bin aber auch sehr froh, dass wir auf dieser Note dieses Gespräch über ästhetische Erfahrung und Lebendigkeit und Bewusstsein für Lebendigkeit auch zu einem Ende bringen können. Ich glaube, dass Sie recht haben, dass es hier wirklich Grund genug gibt, dass gerade auch die junge Generation diesen Unterschied aus ihrer eigenen Lebendigkeit wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht uns auch Möglichkeiten erschließt, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, wie wir als Menschheiten, als Menschen die Lebendigkeit auch mit dieser Digitalisierung der Welt neu entwickeln können oder neu erfahren können oder noch einfach nur neu sensibilisiert werden können.
Ja. Ich danke Ihnen, Herr Stein. Ich bin auch sehr froh, dass wir damit enden, Herr Steininger, mit dieser Perspektive, und danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu dem Gespräch und den Hörerinnen und Hörern für ihre Geduld und ihr Interesse.
Danke. Ja, herzlichen Dank. Wir haben noch viele E-Mails, Fragen bekommen, die ich leider jetzt nicht vorlesen kann. Ich wollte es noch erwähnen. Danke, dass Sie sich hier gemeldet haben. Danke, dass Sie sich ins Gespräch mit eingebracht haben. Und einen schönen guten Abend.
Danke vielmals, Herr D.